ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute huldigen wir mit Johann Sebastian Bach einem edlen Getränk, Michael, das wir beide auch sehr mögen und das damals wie heute sehr gern konsumiert wird. Und die Rede ist nicht von irgendetwas Alkoholischem, sondern vom Kaffee. Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach. Damit ist ja eigentlich schon von Namen her klar, in welche biografische Station unseres Thomaskantors diese kleine witzige Kantate gehört, Michael.
Natürlich. Kaffee Zimmermann, Zimmermannsches Kaffeehaus. Da ist der Bach seit 1729 am Start, wöchentlich Auftritt mit seinem Collegium Musicum. Ja, und bei der Kaffeekantate ist natürlich der Aufführungsort Programm. Wobei man sagen muss, anhand der Quellen lässt sich ableiten, dass diese Kantate noch nicht 1729 entstanden ist. Vieles deutet hin auf das Jahr 1734 als Entstehungszeitpunkt von Bachs Vertonung. Allerdings ist auch sicher, dass das Libretto schon früher existierte. 1732 erscheint es schon gedruckt in einer dieser Gedichtsammlungen von Picander alias Christian Friedrich Henrici, Bachs Leib- und Markentextdichter, der Matthäus-Passion, aber auch viele andere weltlicher Kantaten. Und offensichtlich war das Libretto sehr, sehr populär. Also wir haben tatsächlich mehrere Vertonungen dieses Textes. Mhm. Und in der Fassung von 1734 sind noch ein bisschen Ergänzungen gegenüber dem von 1732 drin. Da stellt sich dann auch die Frage, hat hier Bach vielleicht selber namentlich also in den Schlussversen zur Feder gegriffen oder ist das jetzt auch Picander 2.0? Wie auch immer, es ist einfach mal großartige Musik, die der Bach hier abgeliefert hat. Und nichts steht, glaube ich, so sehr für den Soundtrack des Zimmermannschen Kaffeehauses wie die Kaffeekantate.
Das hätte er ja da fast jede Woche aufführen können. Genau. Das passt ja nun wirklich dort wie die Faust aufs Auge. Vielleicht hat er das ja auch mehrfach aufgeführt. Schauen wir mal auf die Handlung dieser Kantate. Es geht um den Kaffeekonsum einer jungen Frau, Liesgen genannt, und ihr Vater Schlendrian. Also die Namen schon sind super. Toll. Finde das gar nicht so gut. Vielleicht erstmal allgemein gefragt, welchen Status hatte damals der Kaffee in Sachsen? Ich weiß nicht, bist du Kaffee-Experte? War das Luxus? War das Massenware?
Na, ich bin zunächst einmal auch Kaffee-Sachse, ne? Das ist erstmal klar. Ja. So. Und die Kaffee-Sachsen, die gab es auch schon im 18. Jahrhundert. Also das schwappte, glaube ich, so Ende des 17. Jahrhunderts tatsächlich hier rüber. Und in Leipzig wurde schon also um die Jahrhundertwende das erste Kaffeehaus eröffnet von Johann Lehmann, dem königlich-polnischen kurfürstlich-sächsischen Hofschokolatier. Oh. Und der hatte auch die geniale Idee, damals spielte das Opernhaus noch, im Opernhaus so eine kleine Bude zu eröffnen, um dort unter währenden Opernspiel Kirschen, Kaffee, Pasteten und so weiter den Opernbesuchern zu reichen. Und dann hatte er wahrscheinlich auch die glorreiche Idee, dieses Opernorchester, Studenten der Universität, eben auch mal zu bitten, im Kaffeehaus aufzutreten, ja, um da einfach den kulinarischen Genuss mit dem musikalischen zu verbinden. Und am Ende konnte der die ja auch alle schön hin und her schicken. Dann konnten die im Kaffeehaus schon mal anteasern musikalisch, was sie im Opernhaus musizieren. Und Lehmann war immer zur Stelle und hat eben hier wie dort verkauft. Ja, sein war's. Kaffeehaus war der berühmte Kaffeebaum, ja, ja. Der auch heute noch steht. Und ja, der Kaffee ist wahnsinnig populär. Ich würde mal sagen, die kulinarischen Laster, die man hatte in Mitteldeutschland zur Bachzeit, waren drei. Das ist der Kaffee, das ist der Tabak. Also der Tabakkonsum hat vom Umsatz her alles andere überragt. Das war zwar immer schwierig, weil Tabak hat ja mit Feuer zu tun und deswegen wurde vielerorts auch das Rauchen, namentlich in öffentlichen Gebäuden, verboten. Das war dann eigentlich der Grund dafür, dass so viel Schnupftabak plötzlich konsumiert wurde. Und das dritte war natürlich der Wein. Und Bach hat alle drei Dinge gemocht. Also den Wein, den Tabak und den Kaffee. Wir können sogar ein bisschen nachvollziehen, dass der Bach da auch eine gute Grundausstattung zu Hause hatte, weil es gibt von Bach ein Nachlassverzeichnis. Und das Nachlassverzeichnis, 1750 erstellt, listet relativ minutiös den Hausrat auf. Und da können wir zum Beispiel ja sehen, dass Bach zwei silberne Kaffeekannen hatte und drei aus Messing. Und die große silberne Kaffeekanne, das war überhaupt das zweitwertvollste Stück in seinem ganzen Hausrat. Weißt du, was das wertvollste war?
Na, ich würde jetzt sagen Cembalo, aber wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, tatsächlich eine goldene Tabatiera, also eine Tabaksdose. So, und da sieht man mal, was der Bach praktisch auf seinem Schreibtisch hatte beim Komponieren. Wobei ich sagen muss, also bis heute haben wir noch nicht amtlich einen Kaffeefleck auf irgendeinem Autograph von Bach feststellen können. Das sieht bei Beethoven ganz anders aus. Ich weiß nicht, hast du mal einen Beethoven-Autograph gesehen?
Da sind viele Flecken drauf.
Also man hofft, dass es immer nur Kaffee ist.
Naja, anyway. Darüber brauchen wir jetzt nicht zu reden. Schön, dass du uns mal in die Laster dieser Zeit eingeführt hast. Also ich meine natürlich in die kulinarischen. Die Dichtung, das hast du schon gesagt, die stammt von Picander und der hat da so eine kleine witzige Handlung zusammengebastelt und dabei auch Wörter gebraucht, ich muss das einfach sagen, die so cool sind. Hudelei.
Hudelei.
Eigentlich nur für Sachsen zu verstehen. Ja. Und Fischbeinrock kommt auch vor.
Ja, what the fuck ist Fischbeinrock?
Ich muss sagen, da müsste ich die Zeitschrift Sibylle fragen. Ich bin überfragt.
Da laden wir uns demnächst mal einen Experten ein.
Ja, am besten eine Expertin. Aber sag doch einmal kurz mal, worum es da geht.
Ja, also herrliche Handlung. Ein schwer erziehbares Mädchen namens Lieschen. Die will einfach nicht vom Kaffee trinken lassen und das ärgert den Vater, der augenscheinlich oder offensichtlich mit ihr und der Erziehung von ihr einfach überfordert ist, ganz gewaltig. Und am Schluss verspricht er ihr einen Mann, das ist praktisch der letzte Versuch, wenn sie endlich aufhört, Kaffee zu trinken. Also alles andere fruchtet nicht und dann muss er wirklich also die letzte Option ziehen und sagt, also wenn du jetzt nicht aufhörst, Kaffee zu trinken, dann wirst du nie einen Mann kriegen. Und das ist der Wendepunkt in der Kantate. Dann sagt sie, was, ein Mann? Und ach, und dann singt sie gleich mal eine Arie, wo sie diese Vorfreude auf den Mann zum Ausdruck bringt.
Nimmt kein Ende, die Eier.
Und am Ende ist es aber so, natürlich sind die Sachsen helle und hämdücksch. Ne? Genau. Und deswegen sagt ein Erzähler, der dann plötzlich nochmal zum Zug kommt, dass sie dann einen Deal macht, also sie vereinbart, kein Freier kommt mir in das Haus, er habe es mir denn selbst versprochen und rück es auch der Ehestiftung ein, dass mir erlaubet möge sein, den Kaffee, wenn ich will, zu kochen. Ins moderne Deutsch übersetzt, sie wird schon sicherstellen, dass gewissermaßen im Ehevertrag drinsteht, dass dieser Mann ihr stets und ständig erlaubt, den Kaffee, wann immer sie will, zu kochen.
Und nicht
also
nur zu
am
kochen,
Ende und zu trinken natürlich, ja. Und letztlich hat sie dann natürlich beides, wie der alte Vater darüber dachte, das erfahren wir nicht.
Ja, da ist nämlich die Kantate dann zu Ende. 10 Sätze gibt's. Also Vater, der den schönen Namen, ich hatte schon gesagt, Schlendrian trägt, Tochter Liesgen und ein Erzähler, der keinen Namen hat. Und die erste Arie, die gehört dem Vater und da kommt dieses Wort Hudelei vor. Ich finde es eine wunderschöne Arie. Findest du sie auch so schön? Ich mag sie.
Ja, herrlich. Also hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudeleien? Bernhard, wie viele Kinder hast du?
Ich habe 3 Kinder.
Ja, also ich habe inzwischen 4. Und wie viele Hudeleien hat man mit denen?
Na, 100.000.
Genau, so. Also ein zeitloser Text, mit dem dieser Schlendrian erstmal beginnt. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Auch das kennt man ja vielleicht als Vater. Und Bach präsentiert das in einem stampfenden Rhythmus. Also dieser Schlendrian, der poltert in Noten und auch wie in den Streichinstrumenten permanent ein Ostinato poltern und grummeln ist. Das ist einfach meisterhaft porträtiert, dieser überforderte Vater. Aber wenn wir jetzt reinhören, finde ich, sollen wir das vorangegangene Rezitativ dazu spielen. Denn das ist ja überhaupt die Überraschung in der Kantate. Es geht los mit einem Rezitativ, wo wir oft uns fragen, ist da vielleicht ein einleitender Instrumentalsatz verloren gegangen? Hier ganz bestimmt nicht, weil da ist gewissermaßen die Überraschung hineinkomponiert. Schweigt stille, plaudert nicht und höret was ist und Geschicht. Da kömmt Herr Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Er brummt ja wie ein Zeidelbär, hört selber, was sie ihm getan. Und dann beginnt die Arie. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ich glaube, wir müssen uns vorstellen, Kaffeehaus, alle schlürfen ihren Kaffee und plötzlich springt der Schlendrian auf die Bühne und es geht los.
Schweigt stille, plaudert nicht und höre, was ist und Geschicht. Da kömmt der Schlendrian mit seiner Tochter Lieschen her. Er brummt ja wie ein Zeidelbär. Hört selber, was sie ihm getan. Thank you. Trödeleien, 100.000 Trödeleien, 100.000 Trödeleien.
So, das ist also der Schlendrian mit seiner Hudelei am Anfang der Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach. Und auf diese Arie des Vaters reagiert nun die Tochter mit einer Liebeserklärung an den Kaffee. Und der wird getragen von einer Soloflöte.
Ja, also ich meine, das ist vielleicht der ästhetisch schönste Moment in dieser Kantate. Also das Getränk Kaffee kann froh sein, dass Bach sich irgendwann mal hingesetzt hat und hier für das Lieschen eine Art Liebeserklärung an den Kaffee komponiert hat. Also eine der schönsten barocken, galanten Arien, die Bach da komponiert hat. Die Flöte, die versucht, die gesamte Schönheit des Kaffees in Noten auszudrücken, in einem Duett mit dem Lieschen. Und der Text, herrlich. Ei, wie schmeckt der Kaffee? Süße, lieblicher als 1000 Küsse, milder als Muskatenwein. Kaffee, Kaffee muss ich haben. Und wenn jemand mich will laben, ach so, schenkt mir Kaffee ein.
Ja, so verliebt ist also Liesgen, aber eben in den Kaffee, dass die Flöte da wirklich so wunderschön noch Kaskaden dazu spielt. Herrliche Arie. Ja, und dann kommt also wieder der Schlendrian ins Spiel und versucht es mit den verschiedenen Sanktionen. Da kommt auch das Wort vom Fischbeinrock vor. Ja. Vielleicht kannst du das Rezitativ mal verlesen. Es ist einfach zu schön, womit er also droht, was ihr alles entgeht, wenn sie weiter diesen Kaffee säuft.
Also sie hat jetzt nur wirklich ganz zum Unwillen des Vaters diese Arie gesungen, er muss stille schweigen und kaum ist die Arie zu Ende, poltert er los, wenn du mir nicht den Kaffee lässt, so sollst du auf kein Hochzeitsfest auch nicht spazieren gehen. Und sie antwortet, ach ja, nur lasset mir den Kaffee da. Und dann der Schlendrian, da hab ich nun den kleinen Affen. Ich will dir keinen Fischbeinrock nach Itzker Weite schaffen. Also ich kaufe dir auch keine Klamotten mehr. Ja, wahrscheinlich war das der letzte Schrei gerade, der Fischbeinrock, keine Ahnung. Und dann Lieschen, ich kann mich leicht dazu verstehen. Und Schlendrian, du sollst nicht an das Fenster treten und keinen sehen vorübergehen. Auch dieses, doch seid nur gebeten und lasset mir den Kaffee stehen und so weiter. Naja, es geht also ein langes Hin und Her. Vor allem danach singt ja der Schlendrian nochmal eine Arie, die es nur vom General was begleitet hat. Einen ziemlich krassen Text. Mädchen, die von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen, doch trifft man den rechten Ort, oh so kömmt man glücklich fort. Und dieses Mädchen, die von harten Sinnen, diese Aussage, die animiert den Bach offensichtlich wirklich eine der grammatischsten Arien zu komponieren, die er je geschaffen hat. Also die besteht eigentlich nur aus Querständen und Halbtonschritten. Richtig anstrengende Musik, aber das sind eben die harten Sinn auch wieder musikalisch sehr, sehr überzeugend dargestellt.
Mädchen, 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 die von harten Sinnen, von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen, nicht leichte, nicht leichte, nicht. Mädchen, die von harten Sinnen, Mädchen, die von harten Sinnen sind nicht leichte zu gewinnen.
Ja, das ist also nochmal Vater Schlendrian in seiner zweiten Arie und dann kommt das, was du schon gesagt hast, dass er eben sagt, naja, dann kriegst du nicht mal einen Mann und da wird sie hellhörig und explodiert geradezu auch mit einer Arie, die kaum ein Ende findet, finde ich.
Ja, also es ist ganz offensichtlich, pocht jetzt das Herz ganz gewaltig, heute noch, lieber Vater, tut es doch, ach ein Mann, wahrlich, dieser steht mir an. Wenn es sich doch bald fügte, dass ich endlich vor Kaffee, ehe ich noch zu Bette gehe, einen wackern Liebsten kriege. Ja? Und diese Arie, also wie Bach da diese Atemlosigkeit, diese Vorfreude auf den Mann plötzlich ausdrückt, herrlich.
Heute,
Die zweite Liesgen-Arie heute noch, also dann muss es auch ganz schnell gehen, nicht? Das ist also auch gleich noch die Bedingung. Dann wird eben noch dieses kleine Rezitativ drangestellt, wo sie diese Zusatzklausel formuliert. Und da gibt es einen Schlusschor in Anführungsstrichen, im Grunde ja nur ein Terzett, weil es nur drei Mitwirkende gibt, mit einem, wie ich mal sagen will, ziemlich klaren Text.
Ja, ein herrlicher Chaos, musikalisch eine Bourrée, die einfach nicht zu Ende geht und auch nicht zu Ende gehen soll. Und die singen da einfach auch so einen Text, der herrlich ist. Also ich glaube, dass sie hier auch eigentlich aus ihren Rollen raustreten und plötzlich als Terzett einfach diese kleine Klamotte jetzt nochmal amtlich beenden und sich alle dabei zuzwinkern und diese herrlichen Worte singen. Die Katze lässt das Mausen nicht, die Jungfern bleiben Koffieschwestern, die Mutter liebt den Koffeebrauch, die Großmama trank solchen auch. Wer will nun auf die Töchter lästern? Also Ende gut, alles ist gut und es ist genug Kaffee für alle da.
Es bleibt alles so, wie es ist.
Genau.
Das ist also das Schlussterzett aus der Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach. Und ich habe auch noch eine Schlussfrage an dich. Ist das vielleicht mal ein Werk von Johann Sebastian Bach, wo man so ein bisschen was Autobiografisches findet? Also ist er der Schlendrian?
Also ich bleibe jetzt mal ein bisschen derb im Ausdruck. Es würde ja wie Arsch auf Eimer passen.
Ne?
Ja? Also Schlendrian, überforderter Vater. Bach hat 20 Kinder. Ja, er hat auch davon also manche Tochter. Und man möchte sich das so vorstellen.
Eine heißt auch Lieschen.
Und eine heißt auch Lieschen, wobei die war zu jung. Also zu dieser Zeit 1734, da käme wirklich in Frage seine älteste Tochter Katharina Dorothea, die war 24, könnte man sich wunderbar vorstellen. Zumal ja Bach über die sogar sagt in diesem berühmten Brief an Georg Erdmann 1730, dass meine Tochter als Sopran auch nicht schlimm einschlägt, also dass sie durchaus singen konnte. Jetzt kommt aber das Aber. Also ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die Bachs das als Familienklamotte selbst öffentlich im Collegium Musicum aufgeführt haben. Vielleicht haben sie das zu Hause gemacht und sich köstlich dabei amüsiert. Wir wissen aber bis heute nicht genau, wie es im Kaffeehaus gewesen ist. Es gab an sich ein offizielles Verbot für Frauen in Kaffeehäuser zu gehen, um den Kaffee zu konsumieren, beziehungsweise gehört auch zur Wahrheit, die Kaffeehäuser sind natürlich vordergründig Kaffeehäuser, aber es war auch ein offenes Geheimnis, dass in den Hinterzimmern andere Laster betrieben wurden. Und sagen wir mal so, es war nicht nur das Glücksspiel, sondern auch Prostitution soll da stattgefunden haben. Und deswegen gab es tatsächlich dieses Verbot, für die Frauen in die Kaffeehäuser zu gehen. Ob das bedeutet hat, dass auch im Ensemble keine Sängerin auftreten konnte, das wissen wir nicht genau. Wenn es aber so krass gewesen sein sollte, ich finde, dann wird es noch verrückter. Denn dann konnte die Kaffeekantate nur als eine derbe Travestienummer aufgeführt werden. Dann müsste das Lieschen sozusagen ein Countertenor, der besonders weit hochkam, also ein Diskantist gewesen sein. Und ich meine, dann wird die ganze Handlung noch viel absurder. Ich weiß es nicht. Also ich wünsche mir, dass es am Ende vielleicht doch eine Bach-Tochter war. Wobei, ob jetzt Bach selber den Schlendrian gegeben hätte. Ich denke, er saß am Cembalo und hatte mächtig Spaß, weil er da wirklich ein grandioses Werk mit zeitlosen Wahrheiten geschaffen hat.
Klassik.